Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du auch heute wieder mit eingeschalten hast. Heute dreht sich alles um Kinderbücher und wie man diese möglichst vorurteilsfrei schreibt. Und dazu habe ich mir die Kinder- und Bilderbuchautorin Katharina Mauder in den Podcast eingeladen. Im Anschluss an diesen Podcast gibt es auch noch ein Gewinnspiel, denn Katharina verlost eines ihrer Bücher. Aber dazu erfährst du dann alle Infos im Interview selbst. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich einsteigen, nehme ich dich noch mal ein bisschen mit, was bei mir gerade so los ist, denn bei mir dreht sich gerade alles um die letzten Vorbereitungen für meine Hochzeit. Also die Hochzeit steht in den letzten Zügen. Und ja, jetzt im August ist es dann endlich soweit in meiner Herzensstadt. Und ich bin einfach schon mega aufgeregt und kann es kaum glauben, dass ein Jahr Vorbereitung nun bald sein Ende findet. Ja, das ist einfach super aufregend und ich bin einfach so gespannt, wie es dann am Ende auch wird. Also ich habe natürlich versucht, eine Traumhochzeit zu planen, aber am Ende kommt ja doch immer alles ein bisschen anders, als man es sich vielleicht gedacht hat. Aber ich bin einfach mega gespannt, freue mich und schon super aufgeregt und mit dem Kopf, wie gesagt, noch so halb in der Hochzeitsorga drin. Das heißt, meine Gedanken drehen sich sehr viel einfach noch darum, dass ich auch nichts vergesse. Und dementsprechend haben andere Themen im Moment etwas weniger Raum. Das Schreiben kommt bei mir ehrlicherweise auch in der letzten Zeit viel zu kurz. Vor allem, weil du ja, wie du sicher weißt, bin ich ja erst letztes Jahr im Oktober umgezogen und kurz nach der Hochzeit, also quasi exakt ein Jahr später, zieht wir jetzt schon wieder um. Und ja, es ist einfach irgendwie mega viel gewesen gerade. Aber ich freue mich schon richtig auf einen cozy Herbst und hoffe, dass ich dann im Herbst endlich wieder mehr Ruhe zum Schreiben finden werde und ja, endlich mal wieder auch richtig inspiriert und voller Motivation in meine eigenen Welten eintauchen kann. Und bis dahin genieße ich die Welten, die andere erschaffen. Ich bin ja auch gerade wieder etwas intensiver am Lesen. Da hatte ich ja auch sehr lange eine Leseflaute. Und ja, das genieße ich jetzt gerade. Und so viel dazu, was bei mir gerade alles los ist. Ich würde sagen, wir legen dann einfach direkt mit dem Interview los. Ich fand es nämlich super spannend, ein paar tiefere Einblicke zu bekommen und die Hintergründe, wie ein Kinderbuch eigentlich entsteht, zu erfahren. Denn von Kinder- und Bilderbüchern habe ich selber nicht so viel Ahnung oder Background-Wissen und von daher fand ich das umso schöner, da mit Katharina sprechen zu können und zu erfahren, wie eben ihre Geschichten entstehen. Und ja, dementsprechend wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katharina Mauder. Hallo Katharina, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Ja, heute sprechen wir ja über Kinder- und Bilderbücher und da stellt sich für mich natürlich die Frage erstmal, ist denn deine eigene Autorinnengeschichte eine wie aus dem Bilderbuch?
Das ist direkt eine ziemlich gute Frage zum Einstieg. Also es ist auf jeden Fall keine typische Geschichte, insofern wäre es vielleicht Buchmaterial, aber also ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich war tatsächlich so eine ganz typische Abiturientin, die nicht wusste, was sie mit ihrem Leben anfangen will und gesagt hat, irgendwas mit Medien und dann auch Medienwissenschaft studiert hat und aber während meines gesamten Studiums nicht wusste, was ich denn damit mal werden möchte. Und erst ganz am Ende des Studiums hat mich ein Bekannter so mit der Nase draufgestoßen, der sagte bei so einem Stadtbummel, du bist doch immer so begeistert von Bilderbüchern, Wieso versuchst du denn nicht in dem Bereich zu arbeiten? Weil ich immer bei den Buchläden mir sofort die Bilderbücher, die Auslagen alle angeguckt habe. Und da ist mir das tatsächlich total wie Schuppen von den Augen gefallen, dass man in dem Bereich überhaupt arbeiten kann. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich hatte darüber tatsächlich davor noch nicht nachgedacht. Und ab da war ich total Feuer und Flamme für die Idee, im Kinderbuchbereich zu arbeiten und habe mich ab da auch richtig doll darauf spezialisiert. Ich habe ganz viele Praktika in Verlagen gemacht. Ich habe dann noch ein zweites Studium. Deswegen mein Werdegang ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe einen der ersten Bachelorstudiengänge, die es in Deutschland gab, die Medienwissenschaft studiert und danach noch einen der letzten Magisterstudiengänge angehängt, weil man da eben einen Schwerpunkt in der Germanistik auf Kinder- und Jugendliteratur setzen konnte. Und weil ich Lust hatte, noch weiter zu studieren zu dem Zeitpunkt und es aber natürlich noch fast keine Masterstudiengänge gab und schon gar nicht zu sowas Speziellem wie Kinderbuch, habe ich gesagt, gut, dann hänge ich jetzt noch einen ganzen Studiengang hinterher. Und habe mich eben ganz viel mit Kinder- und Jugendbuch beschäftigt und habe dann auch fast 5 Jahre in einem Verlag gearbeitet danach als Lektorin, also in einem Kinder- und Geschenkbuchverlag. Und darüber bin ich so ins Schreiben reingerutscht. Bei dem Verlag, ich glaube, es gibt nicht so viele Verlage, wo das gängig ist, aber in dem Verlag war das relativ gängig, dass die LektorInnen auch nebenher, wenn sie das wollen, freiberuflich quasi für den eigenen Verlag schreiben dürfen. Und das fand ich eine total tolle Chance, weil ich fand es zwar zu dem Zeitpunkt sehr beängstigend, Autorin wirklich zu werden und von sowas leben zu sollen, aber Schreiben fand ich schon immer ganz toll und habe das auch immer für mich selber so ein bisschen gemacht. Und dass ich da dann eben die Chance hatte, für den Verlag zu schreiben und ganz eng betreut zu werden, quasi mit der eigenen Lektorin, die auf dem Nachbarplatz sitzt, das war eine ganz, ganz tolle Chance für mich. Und da habe ich dann auch sehr Feuer gefangen und immer mehr geschrieben und habe zwischendurch auch wirklich, glaube ich, ungefähr 2 Jahre lang quasi, also fast keine Freizeit gehabt. Ich hatte einen Vollzeitjob im Verlag und habe dann abends geschrieben und bin gerade mal noch zum Sport gegangen. Aber abgesehen davon hatte ich wirklich ziemlich wenig Sozialleben oder Freizeit zu der Zeit. Und später bin ich dann, also als ich dachte, ich möchte jetzt von diesem Verlag mal weg, dann habe ich eine Weltreise gemacht und danach bin ich in die Selbstständigkeit tatsächlich eher so ein bisschen reingestolpert. Also ich wollte mir eigentlich erst wieder eine Anstellung suchen, aber es waren irgendwie wirtschaftlich schwierige Zeiten zu der Zeit mal wieder. Und ich habe tatsächlich einfach keinen Job gefunden. Ich war auch 34 und kinderlos. Das war jetzt auch nicht so beliebt bei den Personalern. Und in der Selbstständigkeit lief es aber, ohne dass ich mich da so richtig dolle angestrengt habe, total gut. Also ich habe mich bei einem Verlag beworben und die haben sofort gesagt, ja, wir machen gerne ein Bilderbuch mit dir. Das ist eine super tolle Idee, die du uns geschickt hast. Und ich bekam eine Anfrage über eine Freundin, die bei einer Marketingagentur gearbeitet hat, die auf Familienmarketing spezialisiert war. Und die meinten, du schreibst doch Kinderbücher, magst du nicht für uns auch eben Marketingtext schreiben? Und das habe ich dann als Wink des Schicksals genommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geplant hatte. Und habe es aber seitdem auch nicht bereut, sondern mag es wahnsinnig gerne.
Und ich fand es auch immer toll zu sehen, wie so die unterschiedlichen Wege verlaufen. Und ich glaube, bei den wenigsten ist es geradlinig. Deswegen ist ja toll, wie du zum Schreiben gekommen bist. Und inzwischen hast du ja auch schon mehr als 50 Bücher veröffentlicht, was ich auch wahnsinnig viel finde. Was macht denn für dich so den Zauber von Kinderbüchern aus?
Den Zauber von Kinderbüchern, oh, eigentlich ganz vieles und viel Verschiedenes. Also zum einen finde ich die Fantasie in Kinderbüchern einfach so toll, weil man so, es gibt eine so große Freiheit und dabei können so unfassbar tolle Ideen entstehen. Und es geht mir auch bei Büchern von KollegInnen so oft so, dass ich denke, boah, das sind so tolle Ideen, wieso hatte ich die nicht? Und ja, einfach diese Spielwiese, das finde ich sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen total großartig. Und dann ist mir persönlich auch immer dieser Moment des Vorlesens so ein ganz großes motivierendes Moment, weil ich diese Gemeinsamkeit, dass ein Elternteil und ein Kind so eine innige Zeit zusammen verbringen beim Vorlesen, das finde ich einfach eine unfassbar schöne Vorstellung und gehört für mich auch zu so einer Idealvorstellung von Kindheit sehr dazu. Obwohl es bei mir selber tatsächlich gar nicht so war, mir wurde selbst gar nicht so viel vorgelesen. Deswegen, vielleicht muss ich das dadurch auch ein bisschen nachholen.
Gut sein. Wie entwickelst du denn Ideen für neue Kinderbücher oder wo findest du Inspiration?
Also Ideen für neue Kinderbücher, die können ganz unterschiedlich anfangen. Manchmal passiert es auch, dass ein Verlag auf mich zukommt und sagt, kannst du dir vorstellen, zu dem und dem Thema ein Buch zu schreiben? Und manchmal fangen die Ideen aber auch bei mir selbst an. Und da würde ich sagen, das mit den Ideen, das ist schon auch einfach Übungssache und so ein Muskel, den man super trainieren kann. Und inzwischen bin ich so darauf gepolt, offen für Ideen zu sein, dass die mich eigentlich jeden Tag rechts und links anspringen. Ich denke eigentlich den ganzen Tag lang in Geschichten und Ideen. Und wenn ich auf der Straße eine Oma sehe, die ihrem Enkel ein Eis kauft, dann geht in meinem Kopf so ein kleiner Film weiter, was denn jetzt als nächstes bei denen passiert. Und so rattert mein Kopf eigentlich den gesamten Tag und da kommen dann natürlich auch alle möglichen Ideen vorbei, von denen ich die eine oder andere dann auch mal weiterverfolge. Genau.
Welche Themen funktionieren denn so besonders gut am Kinderbuchmarkt und wie läuft es denn überhaupt so ab? Also pitchst du quasi deine Ideen den Verlagen oder kommen die mit irgendwelchen Themenvorschlägen auf dich zu?
Genau, also das eben, das kann in beide Richtungen gehen. Manchmal kommen die Verlage, manchmal gehe ich zu den oder schreibe den Verlagen meine Vorschläge. Das kann beides erfolgreich sein. Welche Themen gut funktionieren? Also ich glaube, gut funktionierende Bücher, da muss immer so ein Funke überspringen. Manchmal ja, und beim Kinderbuch hat es auch die Herausforderung, dass der Funke sowohl zu den Eltern als auch zu den Kindern überspringen muss. Erst dann kann ein Kinderbuch, glaube ich, so richtig erfolgreich sein, wenn es beide ganz gut finden, zumindest so im kleineren Bereich, im Vorlesebereich. Ich glaube, es wird kein Vorlesebuch so richtig mega erfolgreich sein, dass entweder die Eltern oder die Kinder schrecklich finden. Und ich glaube, was da so der Funke ist, der überspringen kann, das kann ganz unterschiedlich sein. Humor ist natürlich ein großes großer Pluspunkt und die finden alle gut. Allerdings ist da natürlich auch die Frage, ob man es schafft, den Humor von den Kindern und den Eltern irgendwie zu bedienen. Der muss ja auch nicht gleich aussehen.
Das stimmt.
Und klar, es gibt auch immer so Bedarfsthemen, also ich glaube, die typischsten Beispiele sind so Bücher zum Schnuller abgewöhnen oder zum Umgang mit Wut. Ich habe ein Bilderbuch über Wut, wenn Waldo Waschbär wütend wird. Das mögen eigentlich Kinder und Eltern gleichermaßen und das ist auch immer. Eltern haben immer ein gutes Gefühl, ein Buch zu kaufen, das so ein Thema bedient und bei dem sie das Gefühl haben, das erfüllt auch noch einen Zweck. Aber natürlich gibt es auch wahnsinnig tolle Bücher, die einfach nur Spaß machen und die dann irgendwie über den Humor funktionieren oder weil sie einfach so unfassbar schön sind auf ihre Art und Weise.
Gibt es bei dir eine Präferenz, was du lieber schreibst, also Bilderbücher oder Kinderbücher oder beides gleich gerne?
Also ich glaube, mein größtes Herz schlägt für Bilderbücher. Ich mag dieses Zusammenspiel aus Text und Bild unfassbar gerne. Aber alle anderen Bücher, oder nicht alle anderen Bücher, aber Vorlesebücher und Kinderbücher schreibe ich auch total gerne. Also das finde ich auch eine Sache, die so toll ist an diesem Beruf, dass man zwischendurch ein bisschen Abwechslung hat und sich immer mal in andere Sachen reinfuchsen kann. Und das ist natürlich da auch ganz toll möglich, sich in die verschiedenen Altersgruppen und Zielgruppen reinzufuchsen.
Wenn du jetzt sagst, dein Herz schlägt besonders für Bilderbücher, also da würde mich eh mal sehr interessieren, wie so ein Bilderbuch genau entsteht, also wie ich mir das vorstellen darf mit der Zusammenarbeit mit IllustratorInnen. Wie läuft das denn so ab? Also schickst du denen da eine Skizze, was da auf der Seite quasi dargestellt werden soll? Oder ja, erzähl einfach mal, wie funktioniert das?
Eine Skizze schicke ich nicht. Ich weiß nicht, ob das andere AutorInnen vielleicht mal machen. Ich selber schicke keine Skizzen. Also die Zusammenarbeit läuft ja im Normalfall über den Verlag. Ab und zu habe ich auch mal selber Kontakt mit den IllustratorInnen, aber das ist nicht so sehr die Regel. Und manche Verlage mögen das tatsächlich auch nicht so gerne, weil sie gerne die Kontrolle selbst in der Hand behalten möchten. Manche fördern das auch, also ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe da tatsächlich selbst auch ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht. Ganz am Anfang habe ich, wenn ich ein Bilderbuchmanuskript geschrieben habe, immer ganz detailliert neben meinen Text geschrieben, wie ich mir das Bild dazu vorstelle, bis ich dann mal ich glaube, ich habe IllustratorInnen darüber reden hören, dass sie das total fürchterlich finden, wenn AutorInnen das machen, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen dann so die Kompetenz weggenommen wird und auch ihre Freiheit, sich selber erstmal frei Gedanken zu machen, eingeschränkt wird. Und das konnte ich natürlich total gut nachvollziehen, dass es ja, auch schön ist, erstmal die eigenen Gedanken frei laufen zu lassen zu was. Und deswegen bin ich inzwischen dazu übergegangen. So, und das trifft nicht auf alle IllustratorInnen zu. Ich habe danach dann ein paar IllustratorInnen auch gefragt, wie es ihnen damit geht mit solchen Anmerkungen zum Bild, wenn ich die da zuschreibe. Und da waren die Meinungen relativ gemischt. Aber weil ich ja oft nicht die Präferenz von demjenigen Illustrator oder Illustratorin weiß, mache ich es inzwischen so, dass ich ganz, ganz wenig nur hinschreibe. Nur wenn es sich nicht durch den Text erklärt. Also wenn ich mir beim Schreiben etwas denke, was aber nur durchs Bild transportiert werden kann oder soll, was ich nicht im Text erwähnen soll, zum Beispiel, wenn es so eine Text-Bild-Schere gibt, dass der Text was behauptet, was im Bild aber eigentlich widerlegt wird. Also zum Beispiel, wenn eine Figur sagt, ja, das hat total super geklappt, und im Hintergrund ist aber totales Chaos, dann würde ich sowas natürlich dazu schreiben, damit man auch versteht, dass das witzig sein soll an der Stelle. Aber inzwischen versuche ich eben möglichst wenig dazu zu schreiben, nur das Nötigste.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich mit Cover-Designern zusammenarbeite, dass ich da möglichst wenig eigentlich so vorher sage, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass die sich vielleicht was noch viel Besseres vorstellen können als die Idee oder die Richtung, die ich vielleicht für das Cover hatte. Und sonst nehme ich das quasi schon so vorweg, dass vielleicht da noch eine viel bessere Cover-Möglichkeit entstehen könnte.
Ja, total. Also es ist ja einfach deren absolute Expertise in Bildsprache zu denken. Und dass diese Übung verleiht natürlich auch die Fähigkeit, auf ganz andere Möglichkeiten zu kommen, auf die ich überhaupt nicht kommen würde.
Wirklich spannend. Was ich auch mir herausfordernd vorstelle beim Bilderbuch ist, dass der Platz ja auch sehr begrenzt ist. Wie erzählst du denn eine Geschichte so komprimiert, dass sie auf wenige Seiten passt?
Ja, das ist tatsächlich auch immer wieder eine Herausforderung. Also klar, in einem Bilderbuch gibt es keine Nebenhandlungen, da gibt es nur eine Haupthandlung, außer vielleicht irgendwo auf der Bildebene, da kann es auch eine Nebenhandlung erzählt werden, eine kleine. Aber im Text gibt es nur einen Handlungsstrang, der erzählt wird. Und der wird oft in so einer vergleichsweise klassischen Dreiaktstruktur erzählt, aber es ist schon jedes Mal eine Herausforderung und so ein bisschen auch wie ein Rätsel, da jetzt die richtige Länge zu finden. Und ein Bilderbuch besteht ja typischerweise aus 12 Doppelseiten. Also wenn man sich bei einem Verlag mit einem Bilderbuch bewerben möchte, wäre es auch gut, bei den 12 Doppelseiten zu bleiben. Weil alles andere kostet den Verlag mehr Geld und da sind sie dann natürlich auch noch zögerlicher. Und aber dass man beim Schreiben der Geschichte genau diese 12 Doppelseiten sofort auf Anhieb trifft, ist natürlich relativ ungewöhnlich. Und meistens hat man entweder irgendwie eine Seite zu wenig oder auch zwei Seiten zu viel und muss sich dann eben wie so ein Rätsel überlegen, wie schaffe ich es denn, das in diesen vorgegebenen Rahmen die Geschichte trotzdem gut zu erzählen. Und ich glaube, bei mir beim Bilderbuchschreiben ist auch mindestens die Hälfte der Arbeit kürzen. Also es stimmt schon, dass beim Bilderbuch ist es, jeder Satz ist siebenmal durchgekaut worden, sind da noch. Braucht es den für die Atmosphäre? Kann der weg? Können irgendwelche einzelnen Wörter davon weg? Also Überarbeitung ist schon ein intensiver Teil davon.
Das kann ich mir vorstellen. Gerade uns Autorinnen fällt es ja gar nicht so leicht, sich kurz zu fassen.
Ja, ich finde es auch interessant, dass ich Bilderbücher so gerne schreibe, weil ich Kürzen eigentlich total hasse. Also ich finde es ganz schwer, dieses ganze Kill Your
Ja.
Darlings und so weiter, da blutet mir immer sehr das Herz. Und das finde ich ganz schwierig, das zu schaffen. Aber hinterher bin ich natürlich auch stolz, wenn ich es geschafft habe. Manchmal fällt mir dann hinterher noch ein, na, hätte sie vielleicht doch noch kürzen sollen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, beim Bilderbuchschreiben, das finde ich auch was Tolles daran, ist, dass man die Bildebene, obwohl man die Details dem Illustrierenden überlässt, trotzdem irgendwie mitdenken muss, weil ein Bilderbuch natürlich auch von diesem Umblättermoment lebt. Also man muss sich überlegen, was für eine Szenerie ist auf der einen Seite und wie verändert die sich zur nächsten Seite. Weil kein Es gibt wenige Bilderbücher, die trotzdem funktionieren, aber die allermeisten Bilderbücher würden nicht gut funktionieren, wenn die die ganze Zeit am gleichen Ort spielen und sich da eigentlich nur zwei Figuren unterhalten oder so. Also es muss eben auch optisch was passieren und es sollte am besten irgendwie Ortswechsel geben oder ein paar große Aktionen, die man gut ins Bild setzen kann, eben auch.
Das stimmt sehr. Wenn man da nicht selber drin ist, glaube ich, denkt man über sowas gar nicht nach. Aber deswegen umso interessanter, wenn du das jetzt erzählst, weil es stimmt, ja, wenn man umblättert, dann sollte es ja eigentlich immer so ein Überraschungsmoment sein, so eine komplett irgendwie neue Szene. Was ja auch sehr wichtig ist im Bilderbuch, ist, dass die Sprache einfach und verständlich gehalten wird für die Kinder. Kannst du mal ein bisschen vielleicht erklären, was leichte Sprache auszeichnet? Und auch, ob du zum Beispiel auch mit Reimen in deinen Bilderbüchern arbeitest.
Leichte Sprache, das Stichwort liegt natürlich nahe. Das hat auch ein paar Überschneidungen zum Kinderbuch. Allerdings, glaube ich, sind die Überschneidungen so zum Erstlesebereich noch größer. Da sind die Ähnlichkeiten wirklich ziemlich groß. Also leichte Sprache zeichnet ja aus, dass es kurze Sätze sind, also keine oder nur ganz wenig Nebensätze, einfache Wörter, dass jeder Satz eine eigene Zeile hat und nur eine Aussage pro Satz und so viele Dinge, die das Lesen eben vereinfachen. Und das ist aber eben besonders wichtig fürs Selberlesen. Und entsprechend ist das beim Erstlesebereich nochmal deutlich wichtiger und im Vorlesebereich, also bei Bilderbüchern und Vorlesebüchern, da ist es ein bisschen ähnlich. Also da wird man natürlich auch keine Bandwurmsätze bauen und bei den komplizierten Wörtern auch aufpassen. Aber die Vorlesebücher werden natürlich von geübten Vorlesern oder einigermaßen geübten Vorlesern vorgelesen. Und deshalb können da trotzdem auch längere Wörter, also das müssen ja keine schwierigen Wörter sein, aber die können einfach länger sein, zum Beispiel. Und man kann auch ein bisschen mehr mit der Sprache spielen. Das würde man jetzt für einen Selbstlesebereich oder eben in einfacher Sprache nicht machen. Wobei, das finde ich tatsächlich auch immer eine ganz spannende Frage. Wie viel kann man im Vorlesebereich mit Sprache spielen? Es ist ja wahnsinnig beliebt unter den AutorInnen und den Erwachsenen, die im Buchbereich arbeiten, weiß ich nicht, zum Beispiel Redewendungen abzuwandeln und was Originelles draus zu machen. Und ich habe da aber immer ein bisschen das Fragezeichen, ob das eigentlich kindgerecht ist, weil die Kinder kennen ja die Originalredewendung womöglich noch gar nicht und verstehen gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine Abwandlung ist. Und ich mache es trotzdem auch manchmal selber. Ich versuche es nicht zu viel davon zu machen, sondern eher hin und wieder. Also nicht auf jeder Seite fünf, sondern halt auf in der Seite 1 oder so. Weil die Erwachsenen mögen das natürlich total gerne, aber eben ich frage mich manchmal bei manchen Wortspielereien, ob das überhaupt gut verständlich für Kinder ist. Und das ist natürlich ein wichtiges Kriterium.
Ich kann mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht auch gerade als Kind manche Sachen erst später versteht und dann nochmal so einen Aha-Moment hat, wenn man dann das Buch vielleicht nochmal sich selber anschaut.
Ja, das kann sein. Aber ich finde es auch generell wahnsinnig unberechenbar, was Kinder verstehen. Ich habe im Moment, also meine eigenen Kinder, ich habe Zwillinge, die sind gerade 6 geworden. Also wir haben schon eine ganze Weile Vorlesezeit hinter uns und ich kann es bis jetzt nicht einwandfrei vorhersagen, was die verstehen und was nicht. Also es ist Das ist halt die große Herausforderung des Kinderbuchschreibens, dass man eben selbst kein Kind ist und sich einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen da irgendwie versuchen kann, reinzuversetzen. Aber was sie jetzt immer verstehen, was sie witzig finden, das ist nicht so einwandfrei vorhersehbar, finde ich.
Das stimmt. Verwendest du dann eigentlich auch Reime in deinen Bilderbüchern oder schreibst du die ganz ohne?
Ich habe ab und zu schon gereimt. Ich reime nicht oft, weil ich Reimen eine ganz, ganz große Kunst finde. Also gute Reime schreiben, wo dann eben das, die Reimwörter wirklich reine Reime sind und nicht so holprige Reime, wo die das Versmaß, also der Rhythmus gut funktioniert, wo es auch keine, wo nicht der Satz irgendwie komisch umgestellt wird, um den Rhythmus zu treffen. Also wo das und wo keine so super komplizierten Wörter benutzt werden, nur damit man jetzt das richtige Reimwort gefunden hat oder damit der Rhythmus stimmt. Das alles zu erfüllen, das finde ich ein wahnsinnig beeindruckendes, eine wahnsinnig beeindruckende Fähigkeit. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn Bilderbücher richtig gut gereimt sind. Aber ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist das eine wahnsinnige Geduldsprobe. Bin da manchmal geneigt zu sagen, ja, vielleicht geht es ja doch so. Und dann lese ich es 2 Wochen später nochmal und sage, nee, das ist doch immer noch zu holprig und da musst du nochmal ran. Und es gibt ja aber KollegInnen, die das Reimen so im Blut haben, dass sie das schon, dass sie mündlich schon fast perfekte Verse machen können. Und deshalb denke ich, überlasse ich das weitestgehend lieber denen, die das so toll können.
Verstehe ich ja. Ich glaube, für manche Sachen muss man auch einfach geboren sein. Was ich auch super wichtig finde, sind ja vorurteilsfreie Kinderbücher. Worauf achtest du denn da bei der Beschaffung, damit du eben keine Vorurteile irgendwie oder Stereotypen reproduzierst und was würdest du sagen, ist da besonders eben wichtig bei den Texten?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir beim Schreiben eigentlich auch ständig stelle, weil ich es auch eine große Herausforderung finde, weil wir ja alle irgendwie unsere versteckten, gelernten Sexismen, Rassismen und so weiter haben. Und also ich versuche das sehr viel zu hinterfragen, welche Figuren kommen jetzt vor, wie viele Jungs, wie viele Mädchen, wie viele Minderheiten. Und versuche aber gleichzeitig eben Minderheiten nicht wie in so einer Checkliste irgendwie abzuarbeiten, dass man muss jetzt noch ein schwarzes Kind und ein Kind im Rollstuhl und so weiter, also dass es nicht wirkt, als ob ich einfach nur versucht habe, alles abzudecken. Und das finde ich aber alles einen ziemlich großen Balanceakt. Also ich denke darüber viel nach und finde es aber auch wichtig, darüber viel nachzudenken. Und versuche gleichzeitig das alles möglichst selbstverständlich im Text zu behandeln. Also, das ist, ich habe jetzt zum Beispiel ein Vorlesebuch veröffentlicht, das heißt Sammy Schlappohr, 4 Pfoten für den Schulstart. Und da geht es, wie der Titel schon sagt, um den Schulstart und um eine erste Klasse. Und da konnte natürlich viel Diversität auch abgebildet werden. Und ich habe aber versucht, diese Diversität überhaupt nicht groß, also nicht direkt zu thematisieren, sondern das eher mal in einem Nebensatz fällt, dass der eine Junge zwei Mamas hat, dass der das einfach, weil er was anderes erzählt, das erwähnt und nicht, dass das so im Vorschlaghammer erwähnt wird. Weil durch so eine Betonung oder wenn jetzt andere Kinder das zum Beispiel irgendwie problematisieren würden, dann bestätigt man damit ja quasi auch nur so ein Vorurteil, dass es ein Problem sein könnte. Und eigentlich finde ich es viel schöner, es einfach selbstverständlich zu behandeln und dass die Kinder beim Lesen eben auch so ganz nebenbei mitbekommen, dass es alles natürlich auch einfach selbstverständlich ist. Und ein Tipp, den ich mal bekommen habe, den ich total gerne nutze, da ging es um so Geschlechterstereotype, die ja auch einfach irgendwie tief in uns drin sind. Dass man, wenn bei der Entwicklung von einem Buch, dass man zwischendurch einfach mal probieren kann, zwei Figuren zu tauschen. Dann ist das, wie man eigentlich ursprünglich die Mama im Buch angelegt hat, wird getauscht mit dem Papa. Und plötzlich werden das viel interessantere Figuren. Und das finde ich, also funktioniert nicht immer, aber das mache ich tatsächlich manchmal, dass ich die einfach dann tausche und dann noch ein bisschen dran rumschraube und dann sind es wirklich spannende Figuren. Und was ich hatte ich jetzt bisher selbst noch nicht, aber was ich total toll und wichtig finde, dass es das gibt, ist eben Sensitivity Reading. Und je nach Buch finde ich das wahnsinnig wertvoll und wichtig.
Ja, das stimmt. Und der Tipp, der ist wirklich richtig gut mit den einfach dann die Rollen quasi tauschen, kann man auch vorstellen, weil man dann auf einmal das Gefühl hat, man liest jetzt so was Frisches, Neues und nicht mehr das, was man ja eigentlich schon aus 10 anderen Geschichten so kennt.
Genau, da können dann total schöne, originelle, aber nicht, auch nicht so mit Vorschlaghammer. Deswegen, also ich schraube da noch so ein bisschen, dass es nicht einfach nur irgendwie eine ganz, dass die Klischees nicht einfach nur umgedreht werden. Aber so die eine oder andere Eigenschaft, die man eigentlich im ersten Instinkt der einen Figur gegeben hätte, dann vielleicht doch der anderen gibt.
Kann mir jetzt auch vorstellen, dass es gerade im Bilderbuchmarkt schwer ist, vom Schreiben zu leben. Wie ist es denn bei dir? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, definitiv. ja, das ist total schwer. Insgesamt im Kinderbuchbereich davon zu leben, ist herausfordernd. Das Kinderbuch ist, ich nenne das immer ein unterkalkuliertes Produkt, weil ne, es gibt im Normalfall zwei Kreative, nicht nur den Schreibenden, sondern auch noch den Illustrierenden. Der Druck ist teurer, wenn es Bilder gibt. Aber die dürfen trotzdem, obwohl alles teurer ist, dürfen sie nicht so viel kosten wie Erwachsenenbücher im Markt. Und dadurch ist, also es ist wirklich ein Markt, in dem fast niemand reich wird und es sehr von ÜberzeugungstäterInnen wimmelt. Insofern ist es auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die im Kinderbuchbereich arbeiten, sympathisch sind, ist wahnsinnig hoch, weil es wimmelt von Idealisten.
Ja.
aber ja, natürlich muss man trotzdem einen Weg finden, das auch finanziell lukrativ hinzubekommen. Und der Weg, den ganz viele Kinderbuchautoren gehen, ist, dass sie viele Lesungen machen. Ich mache auch so mittel viele Lesungen. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil auch des Einkommens. Und Inzwischen mache ich, also inzwischen habe ich so ein bisschen eine Mischkalkulation. Ich mache zwar keinen Marketingtext mehr. Das habe ich, bis ich Kinder bekommen habe, hatte ich eben die zwei Standbeine. Kinderbuch auf der einen Seite und Marketingtexte auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt nicht mehr. Als ich mit Zwillingen schwanger war, dachte ich, ich schaffe es nicht, zwei Standbeine fortzuführen. Und mein Herz war natürlich beim Kinderbuch und deshalb versuche ich das seitdem, davon auch wirklich leben zu können. Ich würde sagen, im Moment bin ich eher dabei, also ich glaube, auf studentischem Niveau kann ich davon leben, aber ich habe noch Ziele, dass das ein bisschen besser werden soll. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber inzwischen habe ich da trotzdem auch immer mehr Mischkalkulationen. Also es ist nicht nur von Büchern, sondern eben auch von Lesungen und ich gebe Schreibworkshops für Kinder. Ich schreibe auch ab und zu Zeitschriftenartikel für Kinder und hin und wieder gebe ich auch ein Schreibcoaching für Erwachsene oder mache ein Lektorat. Genau. Also es ist viel Buntes zusammen und ja, muss aber trotzdem noch besser werden. Und tatsächlich möchte ich mich jetzt auch in den Selbstlesebereich vorarbeiten. Also hoch vom nur Vorlesebereich, damit ich auch da noch ein bisschen breiter aufgestellt bin.
Ah ja, sehr spannend. Ja, ich glaube, so mehrere Standbeine sind generell immer sehr wichtig, gerade so im Kreativbereich. Und weil du jetzt auch gerade schon die Lesungen erwähnt hast, hast du denn Tipps, was bei Lesungen bei Kindern besonders gut ankommt oder wie man besonders toll die Stimme lernt zu verstellen?
Das mit der Stimme ist eine gute Frage. Ich habe mal von so einem Sprechcoach gelernt, oder eigentlich von mehreren so Sprech- und Vorlesecoaches, die betonen immer, dass es jetzt auch nicht so wichtig und vielleicht auch nicht immer so zielführend ist, die Stimme so doll zu verstellen, weil das dann, wenn man die Stimme sehr stark verstellt, ist es wahnsinnig anstrengend für die Stimmbänder so zu sprechen. Und deswegen ist es hilfreicher, nur so kleine Nuancen zu setzen, um die Figuren zu unterscheiden. Also, dass einer vielleicht einfach viel schneller spricht, aber nicht unbedingt in einer anderen Stimme. Oder dass die Änderung der Stimmfärbung eben nur so ein bisschen ist, dass es einfach ein kleines bisschen weggeht von der normalen Sprechstimme, aber dadurch trotzdem ein kleines bisschen anders klingt. Und das eigentlich auch schon einen ganz guten Effekt hat. Und generell bei Lesungen für Kinder ist natürlich, klar, Spannung und Abwechslung ist total wichtig. Die Textstellen, wenn man die aussucht, ist es wichtig, dass das irgendwie spannende oder lustige oder auf irgendeine andere Art und Weise fesselnde Textstellen sind. Und dass man auch nicht zu lange am Stück liest. Ich weiß gar nicht. Bei Erwachsenenlesungen wird das heutzutage auch immer weniger gemacht, dass so sehr lange am Stück gelesen wird. Aber es ist noch, manchmal wird es noch gemacht und es ist noch eher möglich, als dass man bei Kindern so richtig lange am Stück liest. Also über 10 Minuten würde ich da auf keinen Fall empfehlen. Ich lese oft auch kürzer als 10 Minuten. Und das ist einfach insgesamt viel Abwechslung gibt, dass sich Lesen abwechselt mit Gespräch mit den Kids und vielleicht auch mal eine Bewegungseinheit zwischendurch, dass die mal ihre ganze Anspannung, die fiebern ja auch mit bei der Geschichte und da ist wahnsinnig viel Energie und Anspannung im Körper und das ist auch hilfreich für die, wenn die mal zwischendurch raus darf und sie sich mal kurz bewegen dürfen. Und Insgesamt freuen die sich natürlich auch total, wenn sie irgendwie interagieren dürfen, wenn sie zeigen können, was sie schon können, was sie für Meinungen haben, was sie für Ideen haben. Also, dass man mit ihnen rätselt, wie könnte die Geschichte weitergehen oder ein Quiz zur Geschichte macht oder die Kinder fragt, was haben sie selbst für Erfahrungen in irgendeinem bestimmten Bereich gemacht, wobei das auch gefährlich sein kann. Da muss man dann auch gut darin sein, das Gespräch wieder einzufangen, weil das kann dann auch sehr schnell, sehr weit wegführen. Ich mache das total gerne, zwischendurch mit den Kids auch zu reden und mich über die Geschichte zu unterhalten oder am Schluss nach der Lesung auch übers Schreiben generell und darüber, wie Bücher entstehen. Aber da ist es hilfreich, wenn man einigermaßen gut in Gesprächsführung ist, weil, wie gesagt, das kann sonst auch ganz schnell ausufern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das lernt man ja dann auch mit der Zeit.
Das glaube ich auch. Und ja, das ist sowieso was ich auch an meiner eigenen Entwicklung total spannend finde, wie schnell man dazu lernt oder wie schnell ich da auch dazu gelernt habe, wie unfassbar aufgeregt ich vor meinen ersten Lesungen war und wie schnell das aber immer routinierter wurde. Natürlich soll es nicht zu routiniert werden, weil dann geht ein bisschen die Energie flöten und klar, um die Kinder bei der Lesung zu fesseln, muss man vorne schon auch viel Energie haben und halten. Und aber ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr ganz so dolle aufgeregt bin wie am Anfang. Das war schon sehr anstrengend. Wobei ich von der einen oder anderen Kollegin, obwohl die wahnsinnig gerne Lesungen machen, auch schon gehört habe, dass sie vor jeder einzelnen Lesung so richtig doll aufgeregt ist. Und sowas zu hören, finde ich immer ganz spannend, weil die AutorInnen so unterschiedlich ticken. Ich glaube, wenn ich vor jeder einzelnen Lesung so doll aufgeregt wäre, dann würde ich viel weniger Lesungen machen, weil ich das so anstrengend fände.
Aber ist ja auch schön, dass jeder anders ist. Und ich muss sagen, bei mir wird schon auch mit der Zeit eher besser mit der Aufregung, aber ich bin auch immer noch so jedes Mal ein bisschen aufgeregt, wenn ich irgendwie vor Menschen sprechen muss.
Ich muss auch dazu sagen, ich bin vor Erwachsenen noch mehr aufgeregt als vor Kindern. Das wird inzwischen auch langsam besser, aber das hat länger gedauert bei mir. Und auch da habe ich von KollegInnen gehört, das ist ganz unterschiedlich. Manche waren vor Kindern mehr aufgeregt als vor Erwachsenen, und bei mir ist es eben umgekehrt.
Ja, ich glaube, Kinder sind ja auf jeden Fall ein sehr ehrliches Publikum und da bekommt man dann ja auch das Feedback quasi sofort.
Ja, genau. Und das finde ich daran irgendwie auch entspannend, weil wenn sie es doof finden, dann merke ich das und dann habe ich zumindest noch die Chance, es irgendwie besser zu
Ja.
machen. Dann kann ich mir noch irgendwie spontan überlegen, noch was umzudrehen oder so. Aber bei Erwachsenen habe ich, glaube ich, mehr Fragezeichen im Kopf. Finden die das gerade gut oder finden die das gerade nicht gut? Weil die sind natürlich viel höflicher.
Ja, das stimmt. Da kann man dann nicht so leicht in die Köpfe reinschauen. Ja, also jetzt zum Schluss hätte ich noch so eine Frage, die ja auch, glaube ich, sehr aktuell gerade ist. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und inwieweit denn die KI gerade den Bilderbuchmarkt und auch deine Arbeit beeinflusst.
Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich großes, ziemlich schwieriges Problem zurzeit. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass der Kinderbuchmarkt ja sowieso schon finanziell total eng ist und es sowieso schon immer schwer war, davon zu leben. Aber jetzt werden auch noch die ganzen Online-Händler mit schlechten KI-Büchern geflutet und ganz viele Menschen erkennen den Unterschied gar nicht oder wissen vielleicht auch nicht, wieso KI jetzt schlechter wäre. Und das finde ich gerade im Kinderbuchbereich eigentlich total verheerend. Ich meine, abgesehen davon, dass KI natürlich wahnsinnig Ressourcen frisst und das eigentlich jedes Mal traurig ist, dass so viel Energie dann in ein noch dazu schlechtes Buch geflossen ist. Abgesehen davon kommen bisher bei KIs einfach auch keine guten Sachen raus. Die Texte sind, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, wie KIs, wie die Large Language Models funktionieren, dass die nach Wahrscheinlichkeiten gehen, eben die Wahrscheinlichkeit von Sätzen berechnen, dann ist es ja auch klar, die werden nichts wirklich Originelles machen. Die reproduzieren Dinge, die es schon gab. Und entsprechend sind die Texte dann nicht originell, die Bilder sind sowieso nicht originell und sehen fast alle gleich aus. Und sie manifestieren eben auch, weil wir vorhin über vorurteilsfreie Kinderbücher gesprochen haben. Da sind KI-Texte eben meistens das genaue Gegenteil. Die reproduzieren Rassismen, die reproduzieren Sexismen und alle anderen Ismen, die es noch so gibt, weil die so lange Teil unserer Gesellschaft waren und in so vielen alten Texten präsent sind, dass das, worauf die KIs trainiert sind, davon so viel enthält, dass sie das natürlich reproduzieren werden. Und das dann auf Kinder loszulassen, nur weil jemand denkt, dass er damit irgendwie schnelles Geld verdienen möchte. Oder also es gibt ja auch Menschen, die sich dann, die zum Beispiel selbst den Text schreiben oder immer schon eine bestimmte Geschichte schreiben wollten und aber das Gefühl haben, sie kriegen das selber nicht hin und das dann mit der KI schreiben und oder illustrieren. Ich kann diese Beweggründe gut nachvollziehen, aber finde das Ergebnis trotzdem ziemlich katastrophal. Und ich glaube, es ist auch eigentlich für jeden nachvollziehbar, ich glaube, jeder Mensch hat irgendeine so eine Leidenschaft, für die er schon ganz viel trainiert hat. Also sei es Marathonlaufen. Ein Marathon läufst du nicht von jetzt auf gleich am nächsten Tag, sondern du hast dafür richtig lange, richtig intensiv und richtig hart trainiert, im Zweifelsfall Jahre trainiert, bevor du den ersten Vollmarathon läufst. Und dann, wenn du den gelaufen bist, bist du ja auch stolz darauf, dass du es geschafft hast und in welcher Zeit du das geschafft hast und ob du vielleicht irgendeine Platzierung in irgendeiner Altersgruppe geschafft hast oder was auch immer. Und wenn jetzt bei so einem Marathon aber Menschen mitlaufen dürften, die überhaupt nicht trainiert haben, sondern sich von einer Maschine währenddessen tragen lassen, weil sie sagen, naja, ich kann das halt nicht so gut mit dem Trainieren. Das finde ja jeder, der sich die Mühe gemacht hat, das zu trainieren, total fürchterlich. Und also man kriegt es ja auch gar nicht in seinen Kopf rein. Das würde niemals passieren. Aber beim Bücherschreiben passiert es eben gerade, dass Menschen, jeder Autor, der es geschafft hat, ein Buch selbst zu Ende zu schreiben, hat wahnsinnig lange trainiert. Das kostet richtig Durchhaltevermögen, ein Buch zu Ende zu schreiben. Und dass das jetzt mit KI einfach so lapidar von jedem gemacht wird und die Menschen nicht verstehen, dass das aber eben die Leidenschaft und die Expertise von anderen Menschen ist und dass denen damit auch die Lebensgrundlage zum Teil abgegraben wird. Also es gibt auch immer mehr AutorInnen und IllustratorInnen, die sich von dem Markt verabschieden müssen gerade. Und das ist alles eine ziemlich schlimme Entwicklung, finde ich.
Ja, ist auf jeden Fall alles viel im Umbruch. Ich bin auch mal gespannt, wo das noch alles hinführen wird. Aber umso schöner, dass ja deine ganzen Geschichten und Bücher garantiert KI-frei sind. Und ich von dir erscheint jetzt, glaube ich, im Herbst auch ein neues Buch. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Genau, ich habe also jetzt im Mai erschienen, eben, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, Sammy Schlappohr, Vier Pfoten für den Schulstart. Das ist ein Vorlesebuch oder für geübte Selbstleser, aber vor allem zum Vorlesen über den Schulstart aus Sicht eines ganz lieben, knuffigen Hundes erzählt, eben von Sammy Schlappohr. Das ist ein Hund, der sich an der Schule frei bewegen darf und der den Kindern hilft, durch all diese bunten, turbulenten Gefühle und Herausforderungen, durchzukommen, die der Schulanfang so mit sich bringt, von Aufregung über Stolz, über Verwirrtheit, über vielleicht auch Traurigkeit oder Überforderung, dass alle Gefühle da sein dürfen und Sammy den Kindern hilft, durch diese aufregende Zeit durchzukommen. Und dazu erscheint dann im Oktober der zweite Band, bei dem es dann eben nicht mehr um den Schulstart, sondern nicht mehr um den Schulstart geht, sondern darum, wie es danach weitergeht, wie das Schulleben sich so im normalen Schulalltag in der ersten Klasse gestaltet, mit Streit zwischen Freundinnen und für Sch Schwierigkeiten auch gerade stehen müssen und so weiter. Und da gibt es dann auch nicht nur Sammy Schlappohr, sondern auch noch einen kleinen Hund, eine kleine Hündin, die Chili, die noch mehr für Aufruhr sorgt. Und zudem, also der zweite Band, der erscheint ja erst im Oktober, aber zu dem ersten Band, da werde ich tatsächlich, wenn hier der Podcast erscheint, auch ein Gewinnspiel gerade laufen haben. So, da steht ja der Schulstart in mehreren Bundesländern gerade bevor. Und da könnt ihr dann Sammy Schlappohr bei mir auf Instagram gewinnen.
Ach super. Also ich poste dann auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram-Account in den Shownotes zur heutigen Episode. Und ja, ich finde auch das perfektes Timing. Der Schulstart ist ja wirklich nicht mehr weit hin und dann kann man ja direkt beide Bücher lesen. Erst das eine schon erschienen ist und dann im Oktober mit dem zweiten Band weitermachen.
Genau, wir haben zu dem ersten Band auch so eine Lovely Books Leserunde gemacht. Da kam das Buch auch total gut an und alle waren ganz begeistert, wie liebevoll Sammy mit den Kindern umgeht und wie schön das ist, das alles auch mal aus der Perspektive eines Hundes zu lesen. Und ich glaube, es ist wirklich ein ziemliches Wohlfühlbuch geworden. Und was ich auch total spannend fand, ich hatte im Vorfeld auch ein paar Testleser und da war auch eine Mama dabei, deren, also eine Mama-Kind-Kombination, bei dem das Kind, da war der Schulstart eben schon ein Jahr her und die Mama war so begeistert, mit ihrem Kind dieses Buch zu lesen, weil das Kind noch, sie sagte, ihr Sohn hat noch nie so viel über die Schule erzählt, weil er während des Lesens immer erzählt hat, ja, das war bei uns auch so und na, der Teil ist bei uns in der Schule ein bisschen anders und ah ja, doch, das war bei uns dann so und so. Und da war sie total froh und happy, dass er endlich mal so dermaßen viel von der Schule erzählt. Also es ist tatsächlich auch gar nicht nur für frisch einsteigende Schulanfänger, sondern vielleicht auch für Kinder, bei denen der Schulanfang schon ein Jahr zurückliegt.
Ja, und für Eltern, die gerne mehr endlich über den Schulalltag ihrer Kinder erfahren möchten. Ja, sehr schön. Katharina, dann habe ich jetzt nur noch die Schlussfrage an dich, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Mein perfekter Sonntag. Also, wenn ich ausschlafen darf und womöglich sogar im Bett noch ein Kapitel lesen darf, dann fängt der Tag schon mal ganz, ganz großartig an. Und danach fände ich es, glaube ich, am besten, wenn ich mit meiner Familie irgendeinen Ausflug in die Natur mache. Und klar, abends wird den Kids dann auch wieder vorgelesen.
Ja, so soll das auch sein. Klingt nach einem sehr, sehr schönen Sonntag. Ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu kommen. Es war auch, glaube ich, deine Podcast-Premiere und so viele tolle, spannende Einblicke uns rund um das Bilderbuch und das Vorlesebuch gegeben hast.
Dankeschön, es hat mich total gefreut.
Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Interview. Ich hoffe, ihr habt das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und an der Stelle auch noch einmal die Erinnerung an dich, an Katharinas Gewinnspiel teilzunehmen und unbedingt bei Katharina auf Instagram vorbeizuschauen. Und wenn du gerne tiefer in die Thematik Kinderbücher schreiben einsteigen möchtest, dann kann ich dir noch zwei weitere Podcast-Folgen von mir empfehlen. Und zwar zum einen Erfolgreich Kinderbücher schreiben und vermarkten mit Katja Brandes. Und ja, inzwischen wurden ja Katjas Bücher sogar auch schon fürs Kino verfilmt. Also ich würde mal sagen, ihr Marketing funktioniert definitiv. Und die Folge war auch so super interessant. Und dann natürlich die Folge mit Cornelia Funke, in der sich alles um Sprache im Kinder- und Jugendbuch dreht. Das war damals mein erstes Interview mit Cornelia Funke. Und da sind wir eben darauf eingegangen, wie sehr ihre Bücher und ihre Geschichten von ihrer Bildsprache leben und wie sie es eben schafft, sprachliche Bilder in den Köpfen der LeserInnen zu erzeugen. Denn ich finde, bei Cornelia Funke merkt man ganz besonders stark, dass sie eben auch Illustratorin ist. Und das zeigt sich eben auch in den sehr kreativen und einzigartigen Metaphern, die sie in ihren Romanen verwendet. Genau, die zwei erwähnten Castfolgen, die verlinke ich dir auch noch in den Shownotes zur heutigen Episode. Und dann, wie immer, nur die Bitte an dich am Schluss, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und hinterlasse auch super gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Das hilft mir immer sehr weiter. Und natürlich darfst du auch sehr, sehr gerne die Folge an einen Herzensmenschen schicken, wo du glaubst, dass der oder diejenige von dem hier geteilten Wissen profitiert. Das hilft mir auch immer sehr, wie du ja weißt, sharing is caring. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.